Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Mit ihrer Kamera war sie oft schneller am Tatort als die Polizei, die italienische Fotojournalistin Letizia Battaglia. Sie hat in den 70ern und 80ern die Mafia-Morde auf Sizilien fotografiert. Bilder, die sie nicht mehr losgelassen haben. Jetzt ist sie im Alter von 87 Jahren gestorben und wir erinnern an sie. Dass die meisten von uns zu wenig über die Ukraine wissen, das ist spätestens seit dem Krieg klar. Dass man nicht immer mit dicken Büchern anfangen muss, um seine Wissenslücken zu schließen, zeigen wir gleich. Und wir haben eine neue Inszenierung von Frank Castorf. Der hat vor vielen Jahren mal gesagt:
Ich habe natürlich immer versucht, auch eher traurige Märchen über die Existenz des Menschen zu erzählen und darüber mich eigentlich so der Tagespolitik zu nähern.
Ja, diesmal hat sich Frank Castorf in Dresden Schillers Wallenstein vorgenommen. Ob er sich damit auch der Tagespolitik genähert hat, mal sehen. In Wim Wenders Spielfilm Palermo-Shooting hatte Letizia Battaglia einen Gastauftritt. Und tatsächlich, mit Schießen, mit der Kamera, aber auch mit Waffen kannte sie sich aus. Sie war die Fotografin der Mafiakriege in Sizilien, ein Star des italienischen Fotojournalismus. Jetzt ist Letizia Battaglia im Alter von 87 Jahren gestorben. Sie hatte ein bewegtes Leben, sie wurde Fotojournalistin, da war sie schon über 30, Mutter von 3 Kindern und da hatte sie gerade ihren Ehemann verlassen, den sie mit 16 geheiratet hatte. Sie wurde dann Cheffotografin und Reporterin für die linke italienische Tageszeitung Loda und wurde zur Chronistin der Mafia-Verbrechen in den 1970er und 80er Jahren. Der Journalist und Autor Andreas Rossmann, Italienkenner, hat Letizia Battaglia gekannt und mit ihm möchte ich jetzt auf ihr bewegtes Leben zurückblicken. Ich erreiche ihn unterwegs am Flughafen. Guten Abend.
Guten Abend.
Wissen Sie noch, wann Sie Letizia Battaglia das erste Mal begegnet sind?
Ja, das weiß ich noch genau. Das war im Jahr 2007. Da bekam sie den Erich-Salomon-Preis der Deutschen Gesellschaft für Fotografie. Und ich machte eine Meldung für die FAZ, weil die hat ihren Sitz in Köln. Ich war NRW-Korrespondent und dann sagte eine Kollegin, ja, das ist aber interessant. Und wir kamen dann so im Gespräch weiter und ich sagte dann am besten, wir machen ein Porträt von der Dame. Da fliege ich ja gerne nach Sizilien und mache das. Aber ich bin nicht eine Italien-Korrespondentin, müssen Sie erst mal fragen. Und der wollte nicht. Und so kam ich dazu im August, September, Anfang September, 2007 nach Sizilien, nach Palermo zu fliegen und sie zu interviewen und mit ihr zu sprechen und ein Porträt zu schreiben.
Haben Sie damals herausgefunden, was sie angetrieben hat? Also sie hat sich ja auch mal als kämpfende Fotografin bezeichnet.
Sie war auf jeden Fall eine Kämpferin. Sie war eine sehr mutige, couragierte, auch dickköpfige, kann man auch im positiven Sinne sagen, Frau, die sich durchgesetzt hat. Sie haben es schon erwähnt, sie ist aus einer Ehe ausgebrochen mit Mitte 30, ist dann erstmal nach Mailand gegangen und dann nach 3 Jahren zurückgekommen mit einem jungen Freund und Kollegen, Franco Zecchin. Und mit dem zusammen hat sie dann ab Ende 30 für die erwähnte Tageszeitung Lora, die Stunde, gearbeitet und sie hat etwas gemacht, was sich niemand getraut hat. Sie hat den Polizeifunk abgehört und ist, wenn sie von einem Attentat hörte, mit der Vespa losgefahren mit dem Franco Zecchin und war oft vor den Carabinieri am Tatort und hat die Verbrechen aufgenommen. Und das war einfach etwas, was sich damals sonst niemand traute. Die ganze Stadt war traumatisiert von der Mafia. Es gab im Jahr etwa 2000 Morde von Geschäftsleuten, von Politikern, von Polizisten, von Anwälten, von Staatsanwälten, von Richtern. Und es war dann so, dass sie das sozusagen als Zeitzeugin aufgenommen hat und auch veröffentlicht hat in der Zeitung. Und später aber auch, und das war besonders mutig, hat sie, weil keine Galerie, kein Museum ihre Fotos zeigen wollte, einfach Wäscheleinen auf eine Piazza gehängt, die Fotos, die Abzüge drangehängt und dann gewartet. Und die Leute sind dann so ganz langsam und vorsichtig und ängstlich aus ihren Häusern gekommen, haben sich das angeguckt und später haben sie weiße Bettlaken aus den Fenstern gehängt, um zu zeigen, wir sind damit einverstanden, wir wollen das auch nicht mehr. Im Grunde hat Letizia Battaglia das Schweigegebot der Sizilianer gebrochen. Ihre Bilder haben sozusagen die Leute zum Sprechen gebracht.
Sie hat später einmal gesagt, dass sie unter ihren Bildern gelitten hat, dass sie diese Bilder bis in ihre Träume verfolgt haben. Wie würden Sie ihre Bilder denn beschreiben? Also die waren ja immer in Schwarz-Weiß, weil sie auch das Blut nicht in Farbe sehen wollte.
Das ist richtig. Sie hat darunter gelitten. Sie war davon traumatisiert. Sie hat auch gesagt, an einem bestimmten Punkt, und das war genau nach dem Attentat auf Giovanni Falcone. Sie erinnern sich 1992, das große Attentat, als Giovanni Falcone mit seiner ganzen Entourage, 5 Leibwächtern und seiner Frau auf der Flughafenautobahn in Palermo in die Luft gesprengt wurde. Und da war sie sozusagen auch an eine Grenze, ja, der Darstellbarkeit gekommen. Daraufhin hat sie erstmal das Fotografieren aufgegeben. Ihre Bilder sind sehr ausdrucksstark, sie sind sehr direkt, sie sind sehr verstörend und sie gucken ganz genau hin.
Und so sind ja 600.000 Schwarz-Weiß-Aufnahmen zusammengekommen, die sie gemacht hat. Was wird denn jetzt aus ihrem Archiv? Das hat ja einen sehr großen zeithistorischen Wert.
Ja, schon zu Lebzeiten hat sie versucht, dieses Archiv irgendwie unterzubringen und anzubinden. Sie war da auch schwierig. Sie wollte das einerseits, andererseits konnte sie nicht loslassen. Sie hat auch mit ausländischen Instituten in Paris und in Berlin Gespräche geführt. Ich weiß nicht, was der letzte Stand da ist. Ich weiß nur, dass sie 2017 ein Zentrum für internationale Fotografie in Palermo gegründet hat, das Räumlichkeiten hat, das eine Schule hat, das Ausstellungsräume hat. Und ich hoffe sehr, dass eine ihrer Töchter, die auch Fotografin ist, Shoba, sich um diesen Nachlass kümmert und ihn in sichere Hände überführt. Denn wie Sie sagen, es hat einen großen zeitgeschichtlichen Wert. Es hat zum Teil auch einen juristischen Wert, weil es gab immer wieder Anfragen bei ihr von der Polizei, ob sie gesehen hat, dass der oder jener mit dem oder jenem sich getroffen hat, ob es darüber Bilder gibt.
Also eine wirklich bedeutende Arbeit und eine große Arbeit, dieses Archiv dann zu verwalten. Die italienische Fotografin, Fotojournalistin Letizia Battaglia ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Dankeschön, Andreas Rossmann, dass Sie Ihre Erinnerungen mit uns geteilt haben.
Gerne.
Viel zu lange haben wir die Länder der ehemaligen Sowjetunion hier in Deutschland einfach als russisch angesehen oder sogar mit Russland gleichgesetzt, wollten ihre Eigenständigkeit, ihre eigene Kultur gar nicht wahrnehmen. Gestern hatten wir hier in Fazit über dieses Phänomen mit dem Slawisten und Literaturwissenschaftler Alexander Kratochwil gesprochen. Das können Sie gerne nochmal nachhören, zum Beispiel in unserer DLF-Audiothek. Und wenn man dann seine Wissens- und Wahrnehmungslücke in Sachen Ukraine schließen möchte, dann ist man bei der Historikerin und Ethnologin Oleksandra Binat genau richtig. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind in der Ukraine geboren und aufgewachsen. Sie haben noch Familie in Kiew, leben aber seit vielen Jahren in Deutschland und Sie haben sich schon in ganz vielen Initiativen engagiert. Ich kann gar nicht alle aufzählen. Sie haben zum Beispiel den ukrainischen Kinoclub Berlin mitbegründet oder die Euromaidan-Wache Berlin. Und Sie haben eine Karte veröffentlicht, die ukrainische Orte in Berlin anzeigt. Also sowas ganz Handfestes. War das auch der Hintergedanke, dass man einfach loslegen kann mit so einem Stadtbummel, gar nicht viel Vorwissen braucht, um die deutsch-ukrainische Geschichte zu entdecken?
Ja, die Karte habe ich ebenfalls in der Kooperation gemacht, diesmal mit der Dr. Olesya Lazarenko, mit einer wunderbaren Wissenschaftlerin. Das wollte ich nur erwähnen, weil solche schönen Projekte entstehen immer am besten, wenn sie in einer Kooperation entstehen. Und ja, in der Tat hat mir das immer hier ein bisschen gefehlt. Ich wusste, hier war irgendwas, hier lebten Intellektuelle, Philosophen oder Schriftsteller oder auch Arbeiter aus der Ukraine. Aber ich wusste auch nicht genau wo. Und da haben wir uns auf die Suche gemacht, eigentlich auch jahrelang. Und nun mündete die Suche erstmal in dieser Karte, die anlässlich des 30. Jahrestages der ukrainischen Unabhängigkeit von uns zusammengestellt wurde. Und die Karte wird noch und kann noch auch erweitert werden.
Ich habe die mir jetzt mal ausgedruckt. Die findet man unter ukraineverstehen.de. Und ja, Sie haben das aufgeteilt in historische Orte und sozusagen aktuelle Orte. Wo wollen wir denn anfangen? Also haben Sie einen Lieblingsort oder einen Ort, den Sie besonders spannend finden?
Ja, also das Spannende daran ist ja, dass wir die Persönlichkeiten, die hier aufgezählt sind, teilweise gar nicht kennen, beziehungsweise sie sind nicht so richtig in unserem europäischen oder wir sind ja in Deutschland in der deutschen Erinnerung präsent. Und da beginne ich gleich bei Nummer 1. Ich werde jetzt nicht alles aufzählen, keine Sorge, aber nur für uns, dass wir das auch mal gehört haben. In der Dorotheenstraße 76 wohnte der Philologe Oleksandr Potebnja. Und Oleksandr Potebnja, das ist einfach allen, die sich mit der Literaturwissenschaft oder mit Philologie beschäftigen oder mit der Sprachwissenschaft, ein Begriff. Das ist eines der bekanntesten Sprachwissenschaftler und er reiste nach Berlin im Rahmen eines wissenschaftlichen Aufenthaltes 1862 bereits. Also den ersten Ort auf der Karte haben wir gleich aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und die nächsten Orte sind ebenfalls mit einzelnen Persönlichkeiten verknüpft. Und was für uns spannend war, wir wollten auch auf die Institutionen gucken. Und da könnte ich zum Beispiel das Ukrainische Wissenschaftliche Institut nennen, welches es seit 1926 gab in der Breitenstraße. Da kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, damals gab es sogar in den 20er Jahren gab es sogar das Wissenschaftliche Institut. Und heute gibt es für uns hier nicht mal das Ukrainische Kulturzentrum. Und das ist ein großer Wunsch von uns als ukrainische Community hier in Berlin, ein eigenes Ukrainian Civic Society Center zu haben. Da war insofern für mich das auch ganz wichtig, dass wir das unbedingt aufnehmen, dass wir tatsächlich auch Institutionen auch heute in Berlin brauchen, die mit der Ukraine verbunden sind.
Ihr ukrainischer Kinoclub, der ist auch verzeichnet. Das ist die Nummer 29. Was hat das denn damit auf sich? Was passiert in diesem Kinoclub?
Ja, das ist eine sehr schöne, keine große Initiative, aber wir sind da sehr beständig und machen einfach Filmvorführungen seit 2009 und seit 2016 im Kino Brotfabrik. Da sind wir in einer sehr guten Kooperation. Und was wir machen, wir zeigen einfach jeden Monat einen Film aus der Ukraine und dann gibt es eine Diskussion dazu. Und da versuchen wir einfach einen Raum zu geben, auch für die kritischen, gern sogar für die kritischen Diskussionen über die Ukraine, mit den Ukrainern und Ukrainerinnen, aber auch über die deutsch-ukrainischen Beziehungen. Und die Filme sind immer, also wir haben noch keinen einzigen Film ohne englische Untertitel gezeigt. Also es ist tatsächlich an das Berliner Publikum gewidmet.
Also für den Kinoabend bei unserem Stadtbummel ist gesorgt. Und wenn man jetzt also diese ganzen Orte sich angeguckt hat und seinen Stadtbummel beendet hat, was sagt einem das dann eigentlich über die Geschichte zwischen der Ukraine und Deutschland?
Es sagt einem erstmal, dass die Geschichte zwischen der Ukraine und Deutschland auch eine eigene Geschichte ist an sich. Ne? Wir haben unsere Beziehungen, wir hatten hier diplomatische Vertretungen. Also es gab ja 1918 bis 1922 eine ukrainische Botschaft in Berlin. Damals haben sich ja, also die Staaten nannten sich unterschiedlich, ob Ukrainische Volksrepublik oder sonstiges. Und das Wichtigste, was es uns sagt, die Ukraine ist ein kulturelles Subjekt in der Wissenschaft, in der Kultur, in der Politik. Und es ist nicht erst seit 2014 oder erst seit 1991 unabhängig, sondern tatsächlich, die Ukraine war schon seit 1918 offiziell unabhängig. Und das ist für mich also mein ganz großer Wunsch, das mitzugeben, dass die Ukraine und auch die Stimmen aus der Ukraine als Subjekt wahrgenommen werden.
Jetzt gab es ja in den letzten Tagen diesen Affront gegen den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und auch sehr viel Aufregung um diesen Affront aus Kiew, dass er eben nicht dort willkommen war. Aus Ihrer Sicht liegt es vielleicht auch daran, dass wir Deutschen so lange nicht zuhören wollten, dass jetzt diese heftige Reaktion aus Kiew kam?
Ja, die Reaktion hat mit dem Amt des Bundespräsidenten an sich nichts zu tun, wenn ich das mal ausdrücken kann. Ich weiß, dass Herr Steinmeier unser Bundespräsident ist, aber es geht ja tatsächlich darum, dass Menschen, die jahrelang und das oder jahrzehntelang, er war ja auch früher Außenminister und er ist schon sehr, sehr lange in der Politik, die jahrzehntelang Deutschland in diese Abhängigkeit von russischem Gas und Öl gebracht haben, die einfach die Ukraine auf Distanz gehalten haben, dass diese Menschen eigentlich nicht so richtig bei diesem Brückenbau dabei sein können. Also aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, einen Untersuchungsausschuss zu starten. Warum ist eben unsere Beziehung so, wie sie ist? Warum hat man nicht als gleiche Partner agiert? Und Steinmeier war auch die Person, die Nord Stream 1 und 2 gefördert hat. Und das geht eigentlich nicht. Und ja, ich finde es durchaus okay, dass die Ukraine einfach eigenständige Stimme dabei hat und sagt, nein, das ist uns leid, aber eigentlich sollte Scholz kommen. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Herr Scholz sollte als Bundeskanzler nach Kiew reisen.
Seit Beginn des Krieges, durch die Gespräche, die Sie führen, haben Sie das Gefühl, es verändert sich was im Blick, wie wir die Ukraine sehen hier in Deutschland, wie wir sie wahrnehmen?
Ja, das verändert sich schon. Wir sind auch dankbar und überwältigt von der ganzen Solidarität, die ich jeden Tag, fast schon jede Stunde spüre. Es kommen ganz viele Nachfragen, Anfragen, wie kann man helfen, wie kann man mit der Unterbringung vielleicht helfen oder ich habe hier mal Kindersachen, wo kann ich sie also vorbeibringen. Es ist tatsächlich, wir sind sehr dankbar. Was mir jetzt auf dem Herzen liegt, das müssen wir in unseren deutsch-ukrainischen Beziehungen weitertragen. Wir dürfen es nicht dazu führen, dass nachdem der Krieg in der Ukraine vorbei ist, und er kann eigentlich nur mit dem Sieg der Ukraine vorbei sein, weil sonst werden wir von Russen einfach überrollt und vernichtet, das, was gerade in Bucha passiert oder in Mariupol passiert. Nach diesem Frieden darf kein Business as usual mehr geben mit Russland oder auch mit der Ukraine, so wie es vorher gemacht wurde, dass das Land einfach jahrelang auf Distanz gehalten wurde. Wir brauchen da tatsächlich, also diese Zeitwende, von der Herr Scholz sprach, muss auch in der Tat dann in Praxis umgesetzt werden und auch mit der Einführung von Lehrstellen für Ukrainistik und für ukrainische Sprache und auch mit der Einfuhr von Büchern über die Geschichte der Ukraine aus der Sicht der Ukraine. Also diese Bücher möchte ich gerne in jeder Bibliothek sehen. Ich möchte eine Situation erleben, wo in der Tat über uns nicht mehr von jemand anderem gesprochen wird, sondern die, die über unsere Geschichte reden, die wissen ganz genau, was sie tun. Und zum Beispiel sind es Ukrainer. Also wir müssen an diese Situation einfach kommen, dass Ukrainer über ihre eigene Geschichte reden können in Deutschland.
Ja, gestern war ich in einem Buchladen und habe ein Buch über die Ukraine gesucht und das war tatsächlich einsortiert in dem Regal Russland. Noch eine persönliche Frage. Sie waren Anfang März bei uns in unserer Sendung im Gespräch und hatten von Ihrer Mutter erzählt, die noch in Kiew ist. Wie geht's denn Ihrer Mutter inzwischen?
Sie ist jetzt hier in Deutschland, in Berlin bei mir und da bin ich sehr froh. Sie konnte dann 2 Wochen nach dem Beginn der Invasion, konnte sie es rausschaffen und da bin ich sehr erleichtert. Gleichzeitig ist der andere Teil meiner Familie sind noch in der Ukraine. Ich mache mir natürlich um sie und um meine Freunde sehr viele Sorgen weiterhin.
Da wünschen wir natürlich alles Gute. Alexandra Bienert, Historikerin, Ethnologin, Aktivistin aus der Ukraine. Ihre deutsch-ukrainische Karte von Berlin finden Sie auf ukraineverstehen.de und ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und damit kommen wir zu Frank Castorf und seiner neuen Inszenierung. Immer wenn wir hier in Fazit eine seiner Premieren besprechen, dann müssen sich unsere Kritiker früher rausschleichen, weil die so lang sind. 25 Jahre gab es diese legendären langen Theaterabende an der Volksbühne in Berlin. Aber seit 2017 ist Castorfs Ära ja dort beendet und seitdem tourt er sozusagen durch die deutschsprachigen Theater. Jetzt hat er sich Schillers Wallenstein am Staatsschauspiel Dresden vorgenommen.
Doch auf dem Regensburger Fürstentag, da brach das auf, da lag das Grund und offen, aus welchem Beutel ich gewirtschaftet hatte. Und was war nun mein Dank dafür, dass sich der Völker Fluch auf mich gebürdet? Ich, ein treuer Fürstenknecht, diesen Krieg, der nur ihn groß gemacht, die Fürsten zahlen lassen. Was? Aufgeopfert wurde ich, abgesetzt wurde ich. Tod und Teufel, ich hatte, was ihm Freiheit schaffen konnte. Zur Sache doch, was ist, was man von mir begehrt?
Unser Theaterkritiker Eberhard Spreng hat sich heute Abend diesen Wallenstein angesehen und ist jetzt am Telefon. War es diesmal auch so, dass Sie sich früher aus der Aufführung rausschleichen mussten?
Ja, die Aufführung läuft noch und ich werde vielleicht nach dem Gespräch noch die Gelegenheit haben, dann die allerletzten Bilder zu sehen. Es ist wie immer ein bildgewaltiges Theater. Wir halten es ja auch schon im Ausschnitt immer auch in der Verbindung eines Soundtracks unter diesen Ausbruch von Götz Schubert in der Titelrolle des Wallenstein. Es ist ein großes Theater mit großen Bildern im Wechsel von sehr lauten und expressionistischen Passagen und stilleren Momenten.
Dann erstmal zu diesem Wallenstein. Das ist der mächtige Feldherr aus dem Dreißigjährigen Krieg, Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee, erfolgreicher Kriegsunternehmer, der dann aber in Ungnade fiel und ermordet wurde. Schiller hat aus den historischen Tatsachen eine Dramentrilogie gemacht. Ja, und was macht jetzt wiederum Frank Castorf daraus?
Ja, die Dramatrilogie beginnt ja mit Wallensteins Lager, sozusagen Milieustudie. Da gibt es dann eine ganze Reihe von Soldaten und Offizieren. Bauer und Sohn wollen in diesem Lager irgendwie Geschäfte machen, mit Würfel spielen und fallen auf. Und das ist eine Milieustudie bei Schiller, die im Grunde genommen auch ein bisschen sowas wie ein Vorspiel hat, bevor dann eben halt es in das Geschehen geht, um die Offiziere herum. Was wir am Anfang sehen, ganz im Eingangsbild, also da quasi eine Form von demokratischen Gleichmachung sämtlicher oder Ausräumung sämtlicher Standesunterschiede, alle treten blutüberströmt und nackt auf die Bühne und zeigen ein Bild der Jämmerlichkeit vor einer großen Fahne. Wir sehen den Doppeladler vor einem gelben Grund. Die schwarz-rot-goldenen Farben sind da schon erkennbar. Und gleich im ersten Teil wird deutlich, Castorf geht es überhaupt nicht darum, aber vielleicht sprechen wir darüber noch, den gegenwärtigen Ukraine-Krieg, der sich ja im Grunde genommen als Steilvorlage für diese Aktualisierung des Stoffes anbieten würde, zu thematisieren, sondern er geht sehr viel mehr mit verschiedenen kleinen ergänzenden Texten zurück in die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, in die Wehrmacht-Situation in Russland, in der Ukraine. Also er macht deutliche historische einen Bogen hin zu einer entfernten Geschichte. Und ich glaube, das ist eine ganz bewusste Entscheidung, diese Aufführung aus der erwartbaren Nähe zum Ukraine-Krieg herauszuholen. Denn natürlich, worum geht es im Wallenstein? Es geht ja um Verrat. Es geht darum, um die Frage, wie kann aus der Logik des Krieges ausgestiegen werden? Natürlich ein Thema, was uns auch jetzt demnächst zeitpolitisch stark interessieren wird. Mhm. Denn Krieg ist für Wallenstein zum Business geworden. Er ist ein Geschäftsmann.
Da muss man sich dann vielleicht manchmal die aktuellen Bezüge selbst im Kopf zusammensetzen. Das ist auch vielleicht gar nicht schlecht, wenn das Theater einen zum Nachdenken anregt. Jetzt ist es ja so, dass Castorf da mit dem Ensemble des Staatsschauspiels Dresden zusammengearbeitet hat und sich nur Götz Schubert eigentlich mitgenommen hat. Wie hat denn diese Zusammenarbeit funktioniert?
Erstaunlich gut, vor allem bei der weiblichen Besetzung. Krimlit Hamann würde ich gerne nennen oder Fanny Staffa und andere spielen sehr stark und treten ein in diese Bilder der Weiblichkeit, diese Frauenbilder, die Castorf hat, die ja auch zu Recht immer wieder mal kritisiert worden ist. Dieser Auftritt in High Heels mit Stöckelschuhen, in mondäner Kleidung, die Frau auch als Projektionsfläche. Aber er tut es auch hier wieder ironisch, er bricht es auch. Das sind sehr, sehr schöne Bilder, die da entstehen. Bei den Männern ist mir Daniel Séjourné aufgefallen, der den Questenburg spielt im ersten Teil des Stücks. Das ist dieser Abgesandte des Königs, der mehr oder weniger in Wallensteins Lager für Ordnung suchen soll und der diese Machtwechsel und die Entmachtung des großen Feldherrn vorbereiten soll, der jetzt im zweiten Teil nach der Pause plötzlich zu einer ganz skurrilen Gestalt geworden ist, die sich ans Klavier setzt, die französische Chansons singt und die Tochter Thekla verführt, die doch eigentlich dramaturgisch Max Piccolomini zugedacht ist als Partnerin. Und da ergeben sich kleine witzige Verwicklungen, wenn das Ensemble dann Max Piccolomini, Marine Blülle spielt ihn, dann in die Situation hineintreiben will und sagt, bitte intervenier doch jetzt einmal, der kann das jetzt nicht machen, der kann ja nicht einfach deine Freundin verführen. Das sind Szenen, die wir von Castorf kennen, wenn er sehr stark ist. Das sind starke Szenen aus der Mischung von Offizierskasino, Verlorenheit, Bilder einer existenziellen Verlorenheit, auch eines forcierten Expressionismus. Das sind sehr elegische, schöne Bilder, die sehr viel Spaß gemacht haben.
Also ich höre daraus, Ihnen hat es gefallen. Wir hatten ja teilweise auch schon in letzter Zeit genervte Kritiker, die so angedeutet haben, Castorfs Theater hätte sich etwas überlebt. Aber Ihnen ging es heute Abend offensichtlich nicht so.
Ja, es ist immer ein Wechselbad. Natürlich bei 6 Stunden weiß man, es gibt Momente, da wird man auch wirklich müde und denkt irgendwie, um Gottes Willen, das ist jetzt nicht wirklich so stark. Und dann gibt es wieder Momente, die sind sehr, sehr schön und haben eine große Intensität. Also Kastorf-Abende funktionieren immer eigentlich in dieser Dauer, in diesem Wechsel von Gefühlen. Und natürlich kann man genervt sein über diese Form, weil ich nannte es eben halt, also Expressionismus, der immer sehr laut ist und immer übertrieben und immer forciert und die stillen Töne nur gelegentlich leistet. Aber es ist nach wie vor mit den Bühnenbildnern von Alexander Denisch eine sehr starke Bildsprache und es sind sehr schöne Zeugnisse der Verlorenheit von Menschen in ihren Schicksalen.
Danke, Eberhard Spreng. Wallenstein am Staatsschauspiel Dresden, inszeniert von Frank Kastorf. Die nächste Aufführung ist schon am Samstag um 18 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Thomas Jedeke.
Tesla-Chef Musk will nach eigenen Angaben den Kurznachrichtendienst Twitter übernehmen. Er habe ein Angebot für den Kauf aller Aktien vorgelegt, so Musk. Nach den Unterlagen der zuständigen US-Behörde geht es um insgesamt 41,4 Milliarden Dollar. Der Unternehmer hält bisher etwa 9% von Twitter und ist damit größter Aktionär. Musk gab an, den Dienst nach einer Übernahme von der Börse zu nehmen. Nicole Markwald.
Ich habe in Twitter investiert, da ich an sein Potenzial glaube, eine Plattform für Redefreiheit weltweit zu sein. Und ich glaube, dass Redefreiheit ein gesellschaftliches Gebot für eine funktionierende Demokratie ist, teilte Musk mit. In seiner jetzigen Form könne Twitter das nicht erfüllen, argumentierte er. Twitter muss als Privatunternehmen umgestaltet werden. Die Erfolgsaussichten seiner Übernahmeattacke sind unklar. Twitter hat mehrere Finanzinvestoren als große Anteilseigner, die jeweils zwischen 2-8% der Anteile halten. Es würde also nicht reichen, nur wenige Großaktionäre vom Verkauf zu überzeugen.
In den Wettbewerb um die Goldene Palme des Festivals von Cannes sind Filme von David Cronenberg, Kirill Serebrennikov und Ethan Coen gekommen. Die Regisseure gehören zu den 18 Favoriten, die in die vorläufige Auswahl gewählt wurden. Das Festival, das in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag feiert, soll vom 17. bis zum 28. Mai stattfinden. Sabine Wachs.
Zur offiziellen Auswahl der Filmfestspiele von Cannes gehört auch der neueste Film des ukrainischen Regisseurs Sergei Losnitsa. Losnitsa, der 2018 in Cannes einen Film über den Krieg im Donbass vorstellte, lebt in Berlin. Sein aktueller Film The Natural History of Destruction wurde unter anderem von den ARD-Sendern MDR und RBB gefördert. Der Film wird außerhalb des Wettbewerbs in einer Sondervorführung gezeigt. Trotzdem, sagte Festivalleiter Thierry Frémaux, sei er gerade in diesem Jahr besonders froh, ukrainische Regisseure in Cannes zu begrüßen.
Mit seinem Science-Fiction-Epos Metropolis schrieb Fritz Lang vor fast 100 Jahren Filmgeschichte. Nun wird der Stummfilmklassiker als 8-teilige Serie des Streamingdienstes Apple TV Plus neu aufgelegt, in Australien. Die Dreharbeiten sollen voraussichtlich Anfang 2023 in den Docklands Studios in Melbourne starten, berichtet die Nachrichtenagentur AAP. Als Autor und Regisseur für das Projekt wurde der amerikanische Mr. Robot-Schöpfer Sam Esmail bestätigt. Die Kosten der Serie sollen 128 Millionen Euro betragen.
Im vergangenen Herbst hat Benin zum ersten Mal in der Geschichte des Landes einen Teil seines kulturellen Erbes zurückerhalten von Frankreich. 26 Objekte waren das. Wir haben damals in Fazit berichtet, wie sie feierlich am Flughafen in Empfang genommen wurden. Jetzt sind diese 26 Objekte zum ersten Mal für das Beniner Publikum zu sehen, in einer Ausstellung in der Stadt Cotonou im Palast des Präsidenten. Simone Unger hat sie besucht und erfahren, welche Debatten um die Zukunft dieser Kunstschätze geführt werden.
Im Süden von Cotonou, nur wenige Kilometer vom Atlantik entfernt, liegt der Palast des Präsidenten. Hier stehen etwa 50 Menschen im Schatten großer Palmen und warten. Viele Jugendliche sind darunter, viele tragen ihre beste Kleidung.
Ich komme ursprünglich aus dem Norden Benins und bin Nationalsportlerin im Taekwondo. Heute bin ich hier, um mir die Objekte anzuschauen, die Frankreich an Benin zurückgegeben hat.
Normalerweise ist der Palast für Besucher geschlossen, doch mit dieser Ausstellung haben sich die Türen weit geöffnet. und der Andrang ist groß. Boama, Anfang 20, wartet mit zwei Freundinnen in der Schlange.
Ich bin heute das zweite Mal hier, weil die Objekte sehr schön sind und ich sie einfach noch einmal sehen möchte.
Die Menge schiebt sich durch den Eingang. Drinnen wird es schlagartig dunkel und kühl. Über den Köpfen leuchten die Handys, alles will fotografiert werden. Der etwa 2 Meter hohe Thron von König Geso, der versprach, den Sklavenhandel abzuschaffen. Und das Highlight der Ausstellung, 2 lebensgroße Statuen der letzten beiden Könige. Die eine hat den Kopf eines Löwen, die andere Statue den Körper eines Hais. Viele bleiben hier stehen, heben instinktiv die Kamera. Doch die Mädchen gehen weiter. Boama wirkt plötzlich genervt.
Ich finde, die Leute haben mehr Lust, sich zu fotografieren, als die Geschichte der Objekte zu verstehen. Sie sind nur mit ihren Telefonen beschäftigt, um Bilder zu machen. Sie schauen sich nichts an. Sie lesen nichts. Ich denke, sie haben noch gar nicht verstanden, worum es hier geht. Es sind vor allem die Jugendlichen. Sie machen die Bilder nur für ihre sozialen Netzwerke, um zu zeigen, dass sie hier waren.
Alle 26 Objekte gehörten einst dem Königreich Dahomey, das auf dem Gebiet des heutigen Benins bestand. Ende des 19. Jahrhunderts von Frankreich erobert, kamen die Schätze als Kriegsbeute nach Paris. Im vergangenen Herbst hat Frankreich nun mit der Rückgabe begonnen. Wann weitere folgen, ist doch ungewiss. Sicher ist nur, in dieser Ausstellung ist nur ein Bruchteil dessen zu sehen, was Frankreich einst geraubt hat.
Unsere Regierung hat nie gefordert, dass Frankreich an einem Tag alle 7000 Objekte zurückgibt. Es gab natürlich Diskussionen über Fristen. Aber normalerweise sollte es nicht der französische Staat sein, der entscheidet, welche Objekte an uns zurückgegeben werden und wann.
Sagt der Historiker Dieudonné Gnamaknou. Er hat sich die Ausstellung mit seiner Familie angesehen und ist begeistert. Der Historiker gehört zu einer Kommission, die beauftragt ist, eine neue nationale Museumslandschaft zu konzipieren. Das kulturelle Erbe Benins soll so zum Leuchten gebracht werden, auch um neue Touristen anzulocken. Doch wie einig ist man sich in Benin über diesen Weg?
Ja, die Experten sind sich nicht einig darüber, was jetzt passieren soll. Manche sind dafür, diese Objekte im Museum auszustellen. Andere sagen nein, weil diese Objekte ganz unterschiedlicher Natur sind. Es gibt zum Beispiel Kultobjekte, die für Rituale genutzt wurden.
Das Königreich von Dahomey existiert zwar nicht mehr, doch die Nachfahren der königlichen Familien sind bis heute weit verstreut. Viele halten an den Traditionen fest, Männer wie König Dagudu XV. Für ihn sind diese Objekte keine Kunstwerke, sie symbolisieren die Macht seiner Vorfahren.
Es ist wahr, diese Objekte wurden durch den Raub entweiht. Aber da sie nun in unser Land zurückgekehrt sind, gibt es Rituale, um ihnen die Macht zurückzugeben, die sie einmal hatten, bevor sie nach Frankreich gebracht wurden.
König Dagudu XV. Sitzt auf seinem Thron in der Ecke eines kleinen Zimmers in Abomey, der ehemaligen Hauptstadt von Dahomey. Die einstigen Königspaläste sind heute ein Museum. Er ist das Oberhaupt einer königlichen Seitenlinie und eng verbunden mit der Voodoo-Religion. Zurück zur Ausstellung. Die 3 jungen Mädchen sind von der Benin-Ausstellung im Präsidentenpalast begeistert.
Ich bin beeindruckt von dem Königsthron. Ich habe mich gefragt, wie kommt dieser König da überhaupt drauf?
Das Interesse an der Ausstellung ist jetzt bereits riesig. Und das in einem Land, in dem knapp die Hälfte der Menschen unter der Armutsgrenze lebt. Nur wenige haben die Möglichkeit, sich mit ihrer Geschichte zu befassen. Camélie fasst ihre Eindrücke so zusammen.
Für mich persönlich ist es sehr wichtig, etwas mehr über meine Wurzeln kennenzulernen. Darüber weiß ich wenig. Und ich glaube wirklich, dass all diese Dinge hier eine besondere Energie in sich tragen, selbst wenn ich sie nicht fühlen kann.
Simone Unger mit Eindrücken aus Cotonou, dem Regierungssitz in Benin. Und von Benin kommen wir jetzt nach Berlin, ins Jüdische Museum. Das hat dem jüdischen Philosophen und Aufklärer Moses Mendelssohn eine neue Ausstellung gewidmet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sie heute Abend eröffnet. Und dabei würdigte er Mendelssohn als einen wichtigen Vordenker der jüdischen Aufklärung, der den Weg für die Gleichstellung der Juden in Deutschland bereitet habe, der dafür kämpfte, dass sie aus ihrer Isolation, wie sie seit dem Mittelalter bestand, heraustreten konnten und Teil der bürgerlichen Gesellschaft wurden. Jürgen König hat die Ausstellung für uns besucht.
Moses Mendelssohn, 1729 geboren, 1786 gestorben, ein jüdischer Intellektueller, Übersetzer, Buchautor, Kritiker, Herausgeber verschiedener Zeitschriften, im Brotberuf Geschäftsführer einer Seidenfabrik, sowie Ehemann und Vater von 10 Kindern, von denen 6 das Erwachsenenalter erreichten. Ein Mann, der die jüdischen Glaubenstraditionen pflegte und doch den Weg in die Moderne der Aufklärung suchte. Beim Gang durch die Ausstellung hat man manchmal das seltsame Gefühl, als sei etwas Strahlendes von Moses Mendelssohn ausgegangen. Kuratorin Inka Berz kann das verstehen und erklärt es so.
Die Zeit, dieser glückliche Moment, ja, so zwischen 1750 und 1789, 1790, war so ein glücklicher Moment und die Biografie irgendwie doch eine der Ermutigung immer wieder, dass wenn man mal so eine ganze Menge Staub da so weggefegt hat, dann steht das so vor einem und kann ungeheuer spannend sein.
Die Ausstellung schöpft aus den reichen Sammlungen des Jüdischen Museums, illustriert das bewegte Leben Mendelssohns mit Stadtansichten seiner Geburtsstadt Dessau und seiner Wahlheimat Berlin, mit Briefen und Büchern, mit Radierungen und Gemälden. Zu sehen sind Geisterbeschwörer, Magnetisierer, Kartenleserinnen und Exorzisten als Gegenkräfte der Aufklärung sowie Darstellungen von kleineren und größeren Berliner Geselligkeiten, Montagsclub und Mittwochsgesellschaft, Kaffeehäuser, Weinlokale, wo Mendelssohn sich mit Freunden und Nichtfreunden zum oft genug heftigen intellektuellen Schlagabtausch traf. Kurator Thomas Lackmann.
Er lernt als junger Selfmade-Intellektueller Hemmungen zu überwinden, sich offen zu äußern in Gelehrtenclubs, bei Kaffeehaustreffen, Gartendisputen, als Protagonist einer neuen Öffentlichkeit und zeigt dann eben Flagge im Zeitschriften- und Buchmarkt als Rezensent, Herausgeber, Redakteur, Feuilletonist. Er pflegt ein großes konfessions- und milieuübergreifendes europaweites Netzwerk der Korrespondenzen und Kontakte. Und die Leute, die ihn kritisch sehen, also Rabbiner zum Beispiel, mit denen setzt er das freundschaftliche Gespräch ebenso fort wie mit christlichen Gelehrten, die der Judenemanzipation negativ gegenüberstehen.
Dass verschiedene Menschen verschiedene Weltsichten haben können, war für Moses Mendelssohn ebenso selbstverständlich wie die Feststellung, dass ein Streitgespräch nicht unbedingt zu einem Konsens führen muss. Vernunft, Toleranz, Kritik. Damit begründete er philosophisch das, was wir heute ein kritisches Bewusstsein nennen. Und über alledem für Mendelssohn der Glaube. So entwickelte sich, durch ihn angestoßen und vorangetrieben, die Haskala, die jüdische Aufklärung. Sie zielte auf eine gleichberechtigte Stellung der Juden in den europäischen Gesellschaften. Die Fragen, die Mendelssohn dazu stellte, muten erstaunlich modern an. Kuratorin Inka Berz.
Wir haben natürlich bei unseren Recherchen uns mit den Texten Mendelssohns natürlich auch sehr genau befasst und stießen dann immer wieder auf Gegenwartsbezüge. Ja, das ist ja wie heute, merkt man so verblüffend. Und diesen Bezug wollten wir dann eben auch in die Ausstellung mit hineintragen, eben auch um zu zeigen, es ist keine nur verstaubte, für Philosophiehistoriker vielleicht interessante Ausstellung, sondern durchaus eine, aus der man was für unsere Zeit auch mitnehmen kann.
Wie redet man mit Andersdenkenden? Muss man für die Gleichberechtigung seine Tradition aufgeben? Schwächt Integration die kulturelle Identität? Sollte man Diskriminierungen von einst irgendwann vergessen? In großer Schrift sind diese Fragen an den Wänden zu lesen, auch in moderner Form. Wie stoppt man Fake News? Daneben die Tora, der erste Teil der hebräischen Bibel, die Mendelssohn wie auch die Psalmen ins Deutsche übersetzte, um Verschwörungsmythen und Falschinformationen zum Judentum etwas entgegenzusetzen. Der Rundgang dieser beeindruckenden Ausstellung endet mit der Frage, was aus Moses Mendelssohn wurde, was man später in ihm sah. Seinem Trauerzug war noch die ganze jüdische Gemeinde Berlins gefolgt. Für Aktivisten der Haskala war er der Aufklärer, für die Neoorthodoxen der Gesetzestreue, für die Städtelbewohner der Übersetzer der Tora, für die Patrioten der Moses der deutschen Juden. Dann die Polarisierung. Für Marx war Moses Mendelssohn schon ein Seichtbeutel, für die Zionisten war er schuld an der Assimilation, für die Nazis war er ein Feind.
Wir träumten von nichts als Aufklärung. Die neue Ausstellung über Moses Mendelssohn im Jüdischen Museum Berlin, sie ist ab jetzt bis Ende September geöffnet. Sie ist neben dem Eiffelturm das Wahrzeichen von Paris, Notre Dame, die viel beschriebene Kathedrale auf der Île de la Cité. Und es war vor 3 Jahren, am 15. April vor genau 3 Jahren, ein Schock, als sie brannte. Das Feuer war so zerstörerisch, dass man lange nicht wusste, ob nicht vielleicht alle Gewölbe von Notre Dame einstürzen würden. Nach der Tragödie hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dann einen sehr schnellen Wiederaufbau versprochen. Nur 5 Jahre soll der dauern. Und allein die französischen Spender haben 850 Millionen Euro dafür gegeben. Aber auch in Deutschland wurde gespendet. Und die deutsche Wiederaufbauhilfe koordiniert die Kunsthistorikerin und ehemalige Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner. Ich grüße Sie.
Einen schönen guten Tag.
Wissen Sie noch, was Sie damals dachten, als Sie die Bilder der brennenden Kirche gesehen haben?
Ja. Das weiß ich noch. Natürlich sah ich wie die meisten Kunstfreunde oder auch normale Menschen voller Schrecken vor dem Fernsehapparat.
Lange war ja dann auch nicht klar. Man hat dann ja irgendwie tagelang gebangt, wie groß eigentlich das Ausmaß der Zerstörung ist. Was lässt sich denn eigentlich heute darüber sagen?
Also das Ausmaß der Zerstörung ist zwar nicht katastrophal, aber war doch erheblich. Also 3 große Gewölbe sind eingestürzt, das Chorgewölbe hat ein Loch, teilweise sind die Wände verbrannt, 2 der Pfeiler sind durch das Feuer weniger tragfest geworden, der ganze Innenraum ist verrußt und das ganze Gebäude ist klitschnass durch das Löschwasser, das auch kein sauberes Wasser war, weil es aus der Seen kam. Und natürlich der ganze Dachstuhl und der wunderbare Vierungsturm ist weg.
Und relativ schnell war dann auch die Spendenbereitschaft sehr hoch, weil die Bilder wirklich ja schrecklich waren. 700.000 Euro Spenden sind in Deutschland zusammengekommen und die damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte sie dann damit beauftragt, diese Hilfe zu koordinieren. Und sie haben dann dafür plädiert, 4 Fenster von Notre Dame nach Deutschland zu holen und von der Kölner Dombauhütte wieder instand setzen zu lassen. Wie ist es denn dazu gekommen?
Also es war mir relativ gleich klar, nach ein paar Besuchungen in Paris, dass es schwierig wäre, deutsche Handwerker auf die Baustelle zu schicken. Es war uns aber auch klar, da war sowohl Frau Grütters als auch der damalige Kulturbeauftragte Armin Laschet klar, wir wollten nicht einfach das Geld überweisen, sondern wir wollten damit etwas Bestimmtes verbinden. Und alle Obergartenfenster, also die oberen Fenster in der Kirche, wurden sehr schnell ausgebaut, weil der Architekt diesen Wandbereich stabilisieren musste. Und so war mir klar, die Fenster sind eh in Kisten. Und wo sie dann restauriert werden, ist ziemlich egal. Und Deutschland hat, wie Frankreich auch, eine große Tradition und eine große Erfahrung in Glasrestaurierung. Und deshalb habe ich vorgeschlagen, dass Deutschland sich beteiligt an der Restaurierung der Glasfenster.
Der Zeitplan, den Emmanuel Macron vorgegeben hat, der hat ja großen Druck aufgebaut. Nur 5 Jahre für den Wiederaufbau. War das klug, das so vorzugeben, damit die Energie nicht verpufft?
Ich weiß nicht, ob es klug war. Also ich hätte es nicht gemacht, aber ich würde natürlich keine Kritik am französischen Staatspräsidenten üben. Aber es ist tatsächlich so, dass alles darauf hinarbeitet, dass zumindest der Innenraum wie im Frühjahr, Frühsommer 24 wieder betretbar ist. Da auch schon der gesamte Dachstuhl und der Vierungsturm fertig sind, das weiß ich nicht. Das konnte mir auch noch nicht beantwortet werden. Aber der Innenraum soll tatsächlich wieder betretbar sein. Fertig ist ja ein relativer Begriff, was in manchen Dingen ein bisschen schwierig ist, weil das Gebäude so nass ist und sicher noch viel länger dauert, bis es trocken ist. Aber jetzt wird es erstmal fertig werden und vielleicht wird es dann in ein paar Jahren eine zweite Restaurierungsphase geben, wenn die ganze Feuchtigkeit wieder aus den Wänden geht.
Der Kunsthistoriker Stefan Albrecht von der Universität Bamberg, der hat uns heute im Deutschlandfunk Kultur von den Funden berichtet, die man jetzt durch diesen Wiederaufbau entdeckt, dadurch, dass die Kathedrale quasi so offen da liegt.
Wir haben schon in den letzten 3 Jahren unglaublich viel darüber gelernt, wie so eine Kathedrale gebaut wird, wie sie konstruiert wird, warum sie eigentlich hält und viele Überraschungen, von denen wir also nie gehofft hatten, überhaupt, dass es in Notre Dame da ist. Zum Beispiel die große Verwendung von Eisen. Da denkt man ja bei der Kathedrale eigentlich nicht dran, dass es im Grunde ein Eisenbau ist und das im Mittelalter. Aber das ist schon sensationell. Ganz viel haben wir kennengelernt über die Farbigkeit der Kathedrale, die wir sehr gut rekonstruieren können jetzt in verschiedenen Zeiten und natürlich jetzt in den letzten letzten Wochen und Monaten in den Schlagzeilen die Ausgrabungen unter der Vierung, also dem zentralen Teil der Kathedrale.
Müsste man sich jetzt nicht dann doch mehr Zeit nehmen, um diese offengelegte Kathedrale noch genauer zu erforschen und ihr dann auch vielleicht noch mehr Geheimnisse zu entlocken?
Das wäre natürlich schön. Auch die obere Kante ist ja verbrannt und die Bauhistoriker hätten sich gewünscht, dass, bevor das abgebrochen wird, denn die ganze obere Kante muss etwa einen Meter hoch neu gemacht werden, dass man das vorher untersuchen hätte können. Aber das gibt der Zeitplan nicht her. Das ist schon bedauerlich.
Wie ist denn da so Ihr Eindruck als Kunsthistorikerin? Symbolisiert so ein Wiederaufbau immer auch Hoffnung? Also man sieht die Katastrophe, aber man sagt dann, wir machen das ungeschehen. Ist das so ein Bedürfnis von uns Menschen, dass wir da in so einem Wiederaufbau ja Hoffnung sehen?
Ja, das ist in dem Fall sicher richtig, dass man darauf eine Hoffnung sieht. Es wurden ja nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland etliche Bauten auch als Ruinen stehen gelassen. Aber die Info, die da rauskommt, verliert sich immer mehr mit jeder Generation. Und Notre Dame ist natürlich ein solches Symbol. Das muss wiederhergestellt werden. Und die Wiederherstellung in der alten Form ist auf der einen Seite eine denkmalpflegerische Entscheidung, aber auch eine pragmatische gewesen. Wenn man eine neue Form, ein neues Material gewählt hätte, hätte man einen langen Planungsprozess, Berechnungsprozess und so weiter gehabt. Das hätte man in der vorgegebenen Zeit nie fertig gekriegt. Also die Entscheidung, dass das nachher so aussieht wie vorher, ist auch eine ganz pragmatische der Zeit geschuldet.
Vor 3 Jahren brannte Notre Dame von Paris. Über den Stand des Wiederaufbaus hat uns Barbara Schock-Werner berichtet. Herzlichen Dank.
Bitteschön.
Und das war's von Fazit. Mein Name ist Elena Gorges. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.